Hello and welcome to the continuation of our talk series here. As you possibly can see, we're having some biometric devices standing over here. And yeah, it might be surprising for some of what we all have standing over here. I will leave the explanation to the three of them. So we have the Cantorco, Starbuck and Snoopy. Und die werden uns jetzt auf Deutsch etwas über diese Geräte erzählen, wie sie ihre Finger daran bekommen haben und wie es denn so war die letzten Tage, glaube ich mal.
Ja, danke. Die letzten Tage ist gut. Das Projekt läuft seit etwas über einem Jahr. Wir sprechen heute über Hide and Seek, über die Biometriedatenbank des US-Militärs. Uns ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Wir meinen natürlich Hide mit 2i, da kommen wir gleich später noch zu. Und wir meinen die Biometriedatenbank, die vielleicht auch in den Händen der Taliban ist. Das große Problem aller Biometriedatenbanken ist, dass das tickende Zeitbomben sind. Denn wir können unsere biometrischen Daten nicht einfach verändern. So ein Passwort, das verloren geht, das ändern wir und hoffentlich reicht es dann. Und so ein Gesicht, das können wir halt nicht einfach ändern. Das heißt, wir können uns nicht verstecken, wenn solch eine Biometriedatenbank abhanden kommt oder sich die politischen Umstände ändern. Das heißt, über kurz oder lang müssen wir davon ausgehen, dass Biometrie sich gegen uns wendet. Und wir zeigen das an einem ganz eindrücklichen Beispiel aus Afghanistan. Ja, April 2021, Biden hat den Abzug verkündet, dann ging es relativ schnell und Ende August 2021 hat der letzte US-Soldat Afghanistan verlassen. Die USA allein haben militärische Ausrüstung im Wert von mehr als 7 Milliarden US-Dollar hinterlassen. Und unter diesen Geräten waren auch militärische Biometriegeräte. Dieser Artikel erschien am 18. August 2021 und das war ja der Zünder für uns, das hat unser Interesse geweckt und wir wollten mehr über diese Geräte wissen. Insgesamt war die Geschichte aber nicht neu. Schon 2016 gab es erste Berichte über Biometriegeräte in Händen der Taliban. Damals hatten die Taliban angeblich solch einen Fingerabdrucksensor unter anderem genutzt, um die Passagiere eines Busses ja, alle zu überprüfen. Ein paar haben sie dann auch umgebracht und diese Geschichte ist dann, glaube ich, so ein bisschen vergessen worden und 2021 mit dem Abzug wurde es dann wieder aktuell. Hier sehen wir die beiden Geräte, mit denen wir uns heute beschäftigen. Links sehen wir das HIDE, Handheld Interagency Identity Detection Equipment. Abgebildet ist hier Version 4. Wir haben Version 5 heute mitgebracht. Und das zweite Gerät heißt SEEK, Secure Electronic Involvement Kit. Wir haben davon die Version 2 in mehreren Ausführungen mitgebracht. Und ja, allein diese Namenswahl zeugt von einem, ich sag mal, besonderen Humor der Hersteller. Ja, was macht man, wenn man von diesen Geräten hört? Man guckt erstmal, was über diese Geräte im Internet zu finden ist. Und über diese Geräte ist sehr, sehr viel zu finden. Wir haben Anleitungen gelesen, Bücher, Broschüren, Bundestagsanfragen, ein Commander's Guide to Biometrics in Afghanistan, der sehr, sehr spannend war. Wir haben eine Fortbildung in Form einer PDF-Präsentation durchgeführt, konnten dann auch solch ein Zertifikat selbst ausfüllen. Wir haben Frag den Staat Anfragen gestellt, weiteres Schulungsmaterial auch gesehen. Es gibt ein Training-Video. In sozialen Netzen sieht man, dass diese Geräte bis zumindest Ende November 2021 noch im Einsatz waren. Und bei WikiLeaks gibt es natürlich einige interessante Informationen zu diesen Geräten. Ja, beide Geräte, die wir untersucht haben, sind eigentlich einfach nur Industrie-PCs, die mehrere Sensoren haben. Sie können die Iris erfassen, Fingerabdrücke abnehmen, das Gesicht fotografieren. Das Ganze ja auf Basis eines in die Jahre gekommenen Industrie-PCs in einem sehr robusten Gehäuse. Das HIDE, was hier abgebildet ist, ja, war noch ein bisschen älter als das SEEK. Die Vollerfassung einer Person soll da bis zu 15 Minuten gedauert haben. Vollerfassung meint hier ein Foto des Gesichts, alle 10 Fingerabdrücke, beide Augen und diverse weitere personenbezogene Daten, wie zum Beispiel Namen, Größe, Haarfarbe und so weiter und so fort. Und diese Geräte hatten dann auch die Möglichkeit, lokal eine Watchlist zu speichern, das heißt von bis zu 500.000 Personen, um dann ja, lokal ohne Verbindung zum Internet irgendwo im Feld Leute auch wiedererkennen zu können. Ja, das zweite Gerät ist das Seek. Das ist einfach etwas neuere Hardware, kann genau die gleichen Dinge erfassen, Iriden, Fingerabdrücke, Gesicht. Das Interessante an dem Seek ist, dass beide Augen gleichzeitig erfasst werden können und beide Geräte haben diverse Schnittstellen nach außen. Sie haben Mobilfunk, Ethernet, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, USB und so weiter. Ja, dann haben wir uns gefragt, wofür werden diese Geräte eigentlich konkret benutzt? Die Motivation zur Einführung dieser Geräte war, dass ja, die biometrische Vollerfassung die Unterscheidung von Guten und Bösen ermöglichen sollte. Das heißt, das Pentagon wollte einfach mal 80% der afghanischen Bevölkerung erfassen, mehr als 20 Millionen Personen, und von denen jeweils 10 Fingerabdrücke, beide Augen und ein Gesicht speichern. Teilweise wurde sogar die DNA abgenommen. 20 Millionen biometrische Profile passen jetzt nicht auf so ein Gerät. Deswegen wurden für bestimmte Einsätze, für bestimmte Regionen lokale Datenbankauszüge generiert. Und ja, es gab eine ganze Pipeline. Das heißt, es gab ja, Analysten, die Informationen aus allen möglichen Quellen zusammengetragen haben. Es gab die Soldaten im Feld, die jede Person, der sie begegnet sind, ja, erstmal erfasst haben. Das Ganze ist dann in der zentralen Datenbank gelandet und aus der zentralen Datenbank heraus wurden die lokalen Datenbanken dann abgeleitet. Ja, diese lokale Datenbank heißt Biometrics Enabled Watchlist, BEWL. Jeder Person in dieser Datenbank ist eine Stufe zugeordnet. Diese 6 Stufen sehen wir hier. Das geht von einfach nur die Person zu erfassen bis hin zur Festnahme und in verschiedenen Abstufungen. Es gab auch Personen, die dann einfach nur eine US-Basis nicht betreten durften oder andere Personen, die nicht eingestellt werden durften und so weiter und so fort. Und Motivation des Ganzen war die Strategie oder das Ziel, Identity Dominance zu erreichen. Das heißt, dadurch, dass man von allen Personen immer und überall weiß, um welche Person es sich handelt und auch wo diese Person schon einmal war, das sollte zum Erfolg jeder Mission beitragen. Bei WikiLeaks findet man auch einige Informationen über Einsätze, wo diese Geräte genutzt wurden. Das heißt, das sind gar nicht immer rein militärische Einsätze. 2007 zum Beispiel wurden 14 Polizisten in diesem HIDE-System dokumentiert. 2008 im Januar wurden verschiedene Angehörige der afghanischen Nationalpolizei erfasst. Im Dezember 2008 wurden an einem Checkpoint Lasterfahrer überprüft und nachdem die Ergebnisse dieses Geräts negativ waren, durften die Laster weiterfahren und Ende 2009 wurden mehrere Verdächtige gefangen und auch in diesem System dann erfasst. Ja, die USA waren dann nicht alleine tätig, auch die Bundesrepublik Deutschland hat sich an dieser fleißigen Datensammlung beteiligt. Es gibt dazu ein geheimes oder auch nicht so geheimes Memorandum of Understanding. Überfragt den Staat, bekommt man das nicht. Erst danach habe ich festgestellt, dass das Dokument schon seit Jahren bei WikiLeaks liegt. Und ja, in diesem Dokument stehen interessante Dinge. Denn zunächst einmal steht da, dass die Deutschen sich an diesem ganzen Überwachungswahnsinn beteiligen und Daten an die USA übermitteln. Die übermittelten Daten werden dann in dem zentralen System der Amerikaner gespeichert, in dem Automated Biometric Identification System, und dort sollten sie dann gegen unberechtigten Zugang geschützt werden. Zusätzlich sollten die Daten revisionssicher als deutsche Daten gekennzeichnet werden, denn mit einher mit dieser Datensammlung ging eine Zweckbindung und verschiedene Löschpflichten. Zum Beispiel sollten keine Deutschen erfasst werden. Und wenn dieses Mandat in Afghanistan vorüber war, sollten die erfassten Daten auch wieder gelöscht werden. Aus guten Gründen hatten manche Länder da Bedenken und haben sich entschieden, keine oder nur eingeschränkt biometrische Daten afghanischer BürgerInnen zu übermitteln, weil sie dachten oder befürchteten, diese Daten könnten bei US-Geheimdiensten landen. Den Deutschen war das offenbar egal. Außerdem gab es Pläne für eine dezentrale Datendrehscheibe, wo jede Nation die Datenhoheit über ihre gesammelten Daten behalten könnte, ISAF ABIS. Diese Datendrehscheibe wurde aber nie umgesetzt. Ja, aus anderen Dokumenten geht ganz konkret hervor, dass die Task Force 47, eine Einheit mit Beteiligung des KSK, mindestens 10 Biometriegeräte erhalten sollte, 2 von den HIDE und 8 von den SIG. Wir müssen also davon ausgehen, dass die Deutschen auch tatsächlich Daten gesammelt haben, und das deckt sich mit Informationen aus Bundestagsanfragen. Ja, im Rahmen der Recherche bin ich irgendwann auch bei eBay gelandet und habe da tatsächlich ein Gerät gefunden und dann auch direkt bestellt. Das ist dann nach 2 Monaten angekommen. Das hat ungefähr $550 gekostet, das Gerät, und hing dann erstmal in Hamburg in der Hafen City beim Zoll fest. Ich bin dann also zum Zoll, wollte erst dieses Gerät als Sammlerstück ohne praktischen Nutzen einführen. Das hat nicht funktioniert, aber ich habe denen erklärt, dieses Gerät, das oder solche Geräte waren in Afghanistan, im Irak. Ich habe denen anhand dieses Buches hier von Annie Jacobson gezeigt, wie dieses Gerät im Einsatz genutzt wird. Die Zöllner wussten also, das ist ein Gerät, was vielleicht aus US-Beständen kommt, und dann habe ich meine 90 Euro Einfuhrumsatzsteuer bezahlt und durfte das Gerät mitnehmen.
Ich habe auch mal versucht, irgendwie ein Biometriegerät beim Zoll abzuholen. Das war echt eine Erfahrung. Also die haben halt so ein dickes Buch, also irgendwie so 20, 30 Zentimeter hoch, wo sie halt wirklich alles manuell nachprüfen. Das ist echt unglaublich.
Ja, ich hatte also ein erstes Gerät. Dabei sollte es nicht bleiben. Im Verlauf der letzten Monate haben wir noch ein zweites HIDE kaufen können, sowie insgesamt 4 dieser Sieg. Und damit übergebe ich dann erst einmal an Snoopy, der uns erzählt, was wir mit diesen Geräten gemacht haben.
Genau. Wir saßen dann da, hatten diese Geräte, die lagen, glaube ich, alle bei Kantorkel rum, und haben uns überlegt, jetzt müssen wir uns die Geräte eigentlich mal anschauen. Denn es ist zwar schön, dass die Geräte da rumliegen, aber wir wollten wissen, wie funktionieren die, wie ist das unter Umständen abgelaufen, finden wir eventuell Daten auf den Geräten aus den Einsätzen, oder welche Überraschungen halten diese Wunderwerke der Technik für uns bereit? Daher, genau, haben wir uns dann in Berlin im CCB getroffen und haben diese Geräte ausgepackt und uns mal angeschaut. Unser Plan war dabei, einfach so ein bisschen forensisch vorzugehen. Wir haben erstmal die Geräte an sich und die Verpackung uns mal ein bisschen genauer angeguckt, mal geschaut, was ist da alles drin, was haben wir, was ist dabei. Dann haben wir überlegt, wollen wir die aufschrauben, um zu schauen, was ist da eigentlich alles an Hardware so ein bisschen verbaut. Wenn ihr euch erinnert, Kantorkel hatte gesagt, dass da relativ viel Funk verbaut ist, also GPS, mobiles Netzwerk, Bluetooth, WLAN. Da wollten wir schauen, dass diese Geräte beim Booten sich nicht einfach direkt schon mit der nächsten Datenbank verbinden und dann komische Dinge passieren. Daher haben wir da erstmal einen Blick reingeworfen und ja, haben zum Beispiel eine Speicherkarte gefunden. Die haben wir dann auch entfernt und wollten uns dann ein Abbild anfertigen, damit wir da irgendwie genauer durchsuchen können. Und dann haben wir halt dieses Speicherabbild und dann können wir dieses Gerät auch booten. Und das war so ein bisschen der Plan, nachdem wir da vorgegangen sind. So, die Geräte wurden genauso geliefert, wie wir sie bestellt haben. Das war ganz wunderbar. Ihr könnt sie hier vor uns sehen. Wir haben drei Geräte aktuell hier. Das sind die Seeks, das war das Hyde-Gerät. Aber die Seek-Geräte kamen im größeren Umfang mit ein bisschen mehr Verpackungsmaterial und Zubehör. Und genau, du kannst nochmal zum Zubehör gehen. Wir hatten da Zubehör ohne Ende. Da war dann auch eine Dokumentation dabei. Und was macht man, wenn man solche Geräte hat? Und Dokumentation findet man, blättert einfach mal durch und guckt, vielleicht findet man was Interessantes. Und da hat uns dann relativ früh eine Seite angesprungen, wo es um Passwörter ging. Und dann möchte man dann natürlich reingucken. Das hier ist ein Scan. Da ist das Default-Passwort abgedruckt, das ich hier jetzt nicht nennen möchte. Und wenn das aber zu schwierig ist, auf dieser Tastatur einzutippen, vielleicht kannst du es mal kurz zeigen, wie das Gerät aussieht. Das sieht so aus und diese Tastatur ist relativ klein und fisselig und ein Passwort möchte man da auch vielleicht nicht eingeben, wenn man damit gerade unterwegs ist, kann man das einfach durch die Tastenkombination Steuerung, Komma ersetzen. Das heißt, man ist an diesem Login-Bildschirm, drückt Steuerung, Komma und man ist drin. Dann, weil das natürlich alles so ein bisschen schwierig ist, gibt es noch eine kleine Notiz darunter. Man soll das Passwort nicht ändern, weil dann funktioniert Steuerung, Komma nicht mehr. Und daher waren wir uns sicher, dass das Ganze vielleicht so bleibt und ja, das wird sich wahrscheinlich auch bewahrheiten. An sonstigem Zubehör hatten wir sonst noch eine schöne Ladeschale hier für die Akkus, denn das ist auch irgendwie mobil nutzbar. Und ein Haufen Reinigungswerkzeug für die Fingerabdrucksensoren und auch genau Schutzsachen, alles, was man so haben möchte. Dann haben wir uns, als wir uns die Koffer angeschaut haben, mal genauer hingeschaut. Und bei einem Koffer war hinter der Schaumstoffabdeckung im Deckel ein paar Akten versteckt, die wir da gefunden haben. Und dabei, das war ganz interessant, was so der Titel dieser Dokumente waren. Das waren zwei Zettel. Und da stand Marine Corps Component Stocklist dran. Das heißt, das wird vom US-Militär gewesen sein. Und ja, das haben wir dann relativ schnell rausgefunden. Das war dann so eine Stocklist, also eine Liste an Komponenten, die da drin sind. Das haben wir dann auch überprüft. Die stimmte, glaube ich, auch ganz so überein mit dem, was drin war. Also da hat niemand etwas weggenommen. Und ja, wir haben keine Unterschriften von Personen da drauf gefunden. Das war also ein relativ leeres Dokument. Da waren handschriftliche Notizen bei der ID. Vielleicht haben sie die Geräte getauscht. Unklar auf jeden Fall. Hatten wir dann schon Dokumente, auch mit Dokumenten-IDs und wussten schon mal ein bisschen mehr, wo die Geräte auch herkommen. Ja, dann hatten wir Spaß, diese Geräte zu booten. Da hat uns dann ein schönes Windows XP Embedded angeblinkt. Und dann mit der entsprechenden Soundkulisse, das war dann eigentlich ganz witzig. Und dann, nachdem dieses Gerät gebootet ist, kam dann auch dieser Passwortprompt und Steuerung, Komma, wir waren drin. Das war wirklich eigentlich schon traurig, aber auch ein bisschen erwartbar, dass das so einfach geht. Und dann ist auch direkt diese Software, die auf diesem Gerät hinterlegt war, angesprungen. Hier handelt es sich um Software von Crossmatch. Die stellen wohl sonst auch Militärsoftware her. Und diese konkrete Software, die wir haben, ist MOBS. Das heißt Mission Oriented Biometric Software. Da kann man einen schönen Screenshot von sehen. Und bei dem MOBS geht es so ein bisschen darum, man kann Daten einlesen, man kann nach Daten suchen und das ist so ein bisschen das Datenmanagement für die Biometriedaten. Also man kann hingehen, dieses MOBS anklicken und sagen, ich möchte jemanden einlesen, weil vielleicht jemand vor mir in der Kontrolle steht. Dann legst du den Finger drauf, hast du einen Fingerabdruck, scannst du die Iris, dann hast du die Iris. Daneben gibt es dann noch eine Watchlist, die nennt sich ID-Track. Und da kann man dann so ein bisschen checken mit, wer wurde da eigentlich alles eingelesen. Und wir haben genau parallel in dem Speicherimage gesucht und auf dem Gerät rumgeklickt und wir sind relativ parallel zu einem Datensatz gekommen, den ich hier einmal kurz vorstellen möchte. Wir haben nämlich tatsächlich einen Datensatz auf einem Gerät gefunden. Und zwar sieht man hier, ich habe das Gesicht geschwärzt. Wir konnten verifizieren, dass diese Person wirklich die ist, die da gezeigt wird. Wir haben ein Foto gefunden einer Person, die vom US-Militär ist. Neben dem Foto war auch Name, Rang und Fingerabdrücke und Iris-Scan dabei auf dem Gerät gespeichert. Das haben wir gefunden und wie ihr vielleicht hier sehen könnt im Hintergrund, uns hat besonders interessiert, wo ist diese Person gerade? Was können wir sagen? War es im Einsatz, war es nicht im Einsatz? Wo war dieses Gerät unterwegs? Und für uns sah das ziemlich deutlich nach einem Zelt aus. Es könnte also ein Außeneinsatz irgendwo in der Welt gewesen sein. Und deshalb haben wir da weiter gegraben und auch was gefunden. Und zwar ein paar schöne GPS-Koordinaten. Die waren in einem etwas komischen Format. Das haben wir dann aber rausgefunden, wo die sind. Das Gerät war wohl vor einiger Zeit, wann dieses Foto aufgenommen wurde, in Jordanien unterwegs, so in diesem Bereich ungefähr. Wir haben die genauen GPS-Koordinaten und wenn man da auf einem beliebten Kartenlesedienst genauer hinschaut, dann kommt man da auch direkt auf eine US-Militärbasis, auf so ein Zelt. Das könnte das Zelt gewesen sein, von dem dieses Foto aufgenommen wurde im Hintergrund. Genau. Dann haben wir uns noch ein bisschen weiter mit diesem Gerät beschäftigt, ein bisschen Forensik betrieben und haben gefunden, da können unheimlich viele Daten gespeichert werden, neben Fingerabdruck, Iris und so Grunddaten sind da einfach sehr viele Datenoptionen. Ich habe da mal so ein paar Screenshots gemacht. Citizenship, Place of Birth, Date of Birth, Race, Sex, Eye, alles, was einem so einfällt. Dazu noch irgendwie Sachen wie Familienrelationen, also Eltern, Geschwister, Söhne, dazu noch, wo wohnt man, wo lebt man gerade, das sind so Sachen. Und man konnte relativ einfach nach Daten, also Fingerabdrücken suchen. Das haben wir auch mal mit Starbuck hier ausprobiert. Fingerabdruck eingelesen, Iris eingelesen, dann mal gescannt. Das hat Starbuck auch erkannt mit einer Wahrscheinlichkeit von marginal bei dem einen Versuch. Das kann das Gerät auch besser. Vielleicht waren wir da nicht vorsichtig genug. Und was auch noch für Daten drauf gespeichert sind, eventuell Kommentare, also da gibt es Kommentarfelder, wo man freien Text eintragen kann, der einem dann auch angezeigt wird. Ja, dann wollten wir dieses Gerät herunterfahren und dann hat uns ein ganz komisches Fenster angeleuchtet und wir haben uns das genauer angeschaut und es ging darum, dass, wie Kantorkel ja vorhin gesagt hat, es sind lokale Datenbanken und es gibt entfernte Datenbanken, die man über Netzwerke erreichen kann. Und dieses Gerät wollte den Datensatz von dem armen Starbuck wirklich in dieses Netzwerk reinladen. Das fanden wir dann nicht so gut. Wir wussten dann auch nicht weiter, aber das war ja nirgendwo angeschlossen. Daher haben wir uns dann nicht so viele Sorgen gemacht. Aber das war interessant, weil dieses Gerät dann vernetzt ist. Und wir haben dann versucht zu finden, ob diese Adressen irgendwie weitere Hinweise darauf liefern, wie diese Datenbanken aussehen, ob die erreichbar sind. Da sind wir jetzt nicht großartig weitergekommen, aber das ist möglich und das wurde wohl auch so eingesetzt. Und das ist schon problematisch, weil es einfach sehr viele Daten sind, die da hin und her geschickt werden. Ja, dann nach dieser Untersuchung haben wir eine kleine Zusammenfassung. Bei den Geräten, die wir da hatten, handelt es sich vermutlich um Lagerhardware. Das Foto, das wir da hatten, wurde von jemandem aufgenommen, der gerade das Gerät wahrscheinlich auf Funktionen überprüft hat. Daher war das jetzt nicht so besonders. Aber was wir trotzdem damit entdeckt haben, es gibt keine Verschlüsselung. Die Daten liegen quasi einfach auf dieser Speicherkarte rum. Es gibt ein Standardpasswort von Windows, was man im Prinzip eingeben muss, wenn man an dieses Gerät ran möchte von außen. Das ist in den Dokumentationen überall vorhanden. Es lässt sich abkürzen. Es wird davor gewarnt, es zu ändern. Die Software kann von euch einfach benutzt werden. Es ist ein Touchscreen mit eindeutigen Hinweisen. Die UX ließe sich verbessern, aber das Gerät ist auch schon was älter. Die Dokumentation ist da. Und wir hatten am Ende ohne nennenswerten Aufwand vollen Zugriff auf alles, was auf diesem Gerät gespeichert ist. Und das sind einfach sehr viele Daten, die nicht geschützt sind, was schon problematisch ist. Ja, und damit gebe ich weiter an Starbuck, der ein bisschen was über die biometrischen Fähigkeiten von dem Gerät erzählt.
Ja, vielen Dank. Irgendwann Anfang des Jahres hat irgendwie Kantorkel gefragt, irgendwie hier, ich habe da Geräte, willst du da nicht mal mit drauf gucken? Und da dachte ich mir, oh geil, militärische Geräte, vielleicht haben die ja ein bisschen höhere Überwindungshürden gesetzt. Schauen wir mal. Neben dem Gesicht, also die machen halt nur ein Foto, keine biometrische Gesichtserkennung, gibt es halt einen Fingerabdrucksensor, einen optischen und eine Iriserkennung bei den beiden Geräten. Das eine Gerät, das hier, das haben wir zwar zum Laufen gekriegt, aber die Software, die da drauf sein sollte, tat so nicht. Das heißt, da ist jetzt noch Spielzeit angesagt. Wir haben ein zweites Gerät, was hoffentlich funktioniert. Das heißt, ich werde mal gucken, ob wir heute oder morgen vielleicht mal noch einen kleinen Workshop machen, wenn wir ein Labornetzteil kriegen, um das zu starten. Und dann, wer Bock drauf hat, irgendwie einfach mal ein bisschen mitgucken, ob die Geräte auch so funktionieren, wie sie sollen oder auch nicht. Genau. Zur Funktionsweise. Also beide Geräte haben einen optischen Fingerabdrucksensor. Wenn man da irgendwie auf das Bild links irgendwie raufguckt, sieht man das so grün leuchten. Das ist halt so ein ganz klassischer, irgendwie ich beleuchte den Finger von der Seite, also hier im mittleren Bild irgendwie hat so ein Prisma. Das wird halt von der Seite beleuchtet und der Finger wird oben raufgelegt auf die Seite und auf der rechten Seite ist die Kamera. Und die Funktionsweise ist die der gestörten Totalreflexion. Das heißt irgendwie, wenn das die Lichtstrahlen auf Luft treffen, also zwischen den Fingerrillen auf Luft treffen, werden sie halt reflektiert. Wenn sie auf Haut treffen, werden sie gestreut und so hat man dann halt irgendwie ein Schwarz-Weiß-Bild von dem jeweiligen Fingerabdruck. Und der sieht dann halt in der Regel so aus, wie da drüben auf der rechten Seite zu sehen. Und es werden normalerweise die Minutien benutzt für die Klassifizierung von Fingerabdrücken, also halt so Enden und Verzweigungen in den Hautrillen. Erzähle euch so ein bisschen, wie wir versucht haben, halt irgendwie die Geräte biometrischer Art und Weise zu überwinden. Dazu muss man halt generell erstmal an die Beschaffung der Daten denken, beziehungsweise sich die Daten beschaffen. Wie Snoop ja gerade gesagt hat, für dieses Gerät, also wenn man Zugriff auf das Gerät hat, war das halt super einfach, weil halt einfach mal die Bilder sowohl von der Iris als auch von den Fingerabdrücken da sind. Falls das nicht der Fall, also falls man kein Gerät mit den passenden Daten zur Verfügung hat, aber trotzdem halt die Geräte in der Realität draußen halt überwinden will, zum Beispiel an der Kontrolle in Afghanistan oder wo auch immer, muss man halt erstmal die Fingerabdrücke beschaffen für die Fingerabdrücke. Geht halt relativ einfach mit, man klaut sich einfach eine Flasche oder ein Glas von irgendjemandem, macht da Farbpulver, also was man so aus Krimis kennt, ein bisschen Farbpulver rüber, macht ein Foto davon. Wie wir das bei Wolfgang Schäuble vor einer ganzen Weile mal getan haben. Oder man macht halt ein Foto aus einer gewissen Entfernung, wie Frau Dr. van der Leyen uns irgendwann mal in die Fänge gegangen ist. Dazu muss man sagen, dass es halt, man muss halt nicht wirklich nah dran sein, sondern wir haben mal so ein bisschen experimentiert und so im bis zu 5 Meter, 6 Meter Abstand mit einem 200 mm Objektiv und einer Canon D1X, also halt jetzt auch nicht mehr die neueste Kamera, kann man halt auf jeden Fall gute Fingerabdruckbilder erhaschen. Ich gehe mal davon aus, dass mit einem besseren Objektiv und einer besseren Kamera irgendwie auf jeden Fall irgendwie auch so 10 Meter locker drin sind. Die Daten sind halt einmal, also in dem Gerät sind sie jetzt irgendwie im Klartext gespeichert, also als Bilder. Oft werden sie aber gerade für die Verifikation halt irgendwie auch in Templates gespeichert. Es gibt Möglichkeiten, aus den Templates wieder Fingerabdrücke zurückzugenerieren. Die sehen halt nicht so aus wie Fingerabdrücke, aber da die Geräte ja halt irgendwie nur auf die Minutien achten, muss man halt nur Fingerabdrücke generieren, die halt die Minutien an der richtigen Stelle und in der richtigen Ausrichtung haben. Haben wir für das Gerät noch nicht getestet, aber für ein anderes, von daher, das könnte man auch mal irgendwann noch machen. Okay, und dann ganz einfach zum Attrappenbau. Und das ist auch tatsächlich die Attrappe, die bei dem Gerät funktioniert hat. Also da ist halt irgendwie keine große technische Hürde. Man nimmt halt sich einen Laserdrucker, druckt irgendwie die ein bisschen nachbearbeiteten Fingerabdrücke einfach aus. Die Tonerpartikel von diesem Laserprinter lagern sich in so einer ganz leichten 3D-Struktur an, die als Abformgrundlage genommen wird. Man nimmt irgendwie billigen Holzleim aus dem Baumarkt, macht irgendwie eine ganz dünne Schicht drüber und irgendwie nachdem es ausgetrocknet ist, zieht man das irgendwie ab. Und man kann das tatsächlich relativ unsichtbar auf Finger kleben. Also wie ihr da unten auf dem Bild seht, ich habe das Vor Ewigkeiten auch schon mal irgendwie in the wild probiert, mir so eine Fingerabdruckattrappe aufgeklebt und bin dann irgendwie in einen Supermarkt bzw. einem Elektronikshop irgendwie einkaufen gegangen. Es hat irgendwie funktioniert. Das heißt, wenn die Leute halt nicht direkt drauf gucken, dann geht das irgendwie auf jeden Fall durch. Genau, hier haben sie halt die Attrappe genommen. Das ist jetzt nicht die schönste. Dachten wir, ich probiere erstmal das, was ich irgendwie noch rumzulegen habe, bevor wir dann irgendwie ans Eingemachte gehen. Mussten wir gar nicht. Das heißt, einfach wirklich so den Holzleim abgezogen, von der Folie aufgelegt. Ihr seht da drüben irgendwie den doch sehr schön. Also da ist das Quality Management oder die Quality Assurance von der Software sagt auf jeden Fall, das sieht nach einem Fingerabdruck aus, das sieht cool aus. Und da unten drunter seht ihr halt irgendwie auch, dass halt ich erkannt wurde. Das heißt, das Vorgehensweise war halt, ich habe meinen echten Finger eingelernt. Wir haben halt irgendwie die Attrappe vor meinem Finger genommen, halt auf einen anderen Finger gelegt, aufgedrückt und wurde erkannt. Normalerweise würde ich jetzt halt irgendwie darüber erzählen, was man denn sicherer machen könnte für solche Geräte, um halt genau Attrappen nicht erkennen zu lassen. Da das sich hier um ein militärisches Gerät handelt, will ich darauf mal verzichten, weil wir die natürlich nicht dabei helfen wollen, ihre Arbeit zu verrichten. Aber ich will ein bisschen kurz was erzählen, wie man die Erkennung verhindern kann. Also halt entweder man klebt sich halt einen Fake-Fingerabdruck auf, will man vielleicht nicht unbedingt machen, wenn man in Afghanistan im US-Militär-Konvoi einem Posten gegenübersteht, die halt mit ihrer Knarre irgendwie rumwedeln. Von daher war halt irgendwie die Idee, wie kann man denn zumindest verhindern, dass man selber als Feind der USA oder wie auch immer erkannt wird. Die einfache und aber sehr schmerzhafte Variante ist da oben so ein bisschen spaßig dargestellt, ist leider gar nicht wirklich spaßig. Also es gab halt reale Fälle in Schweden vor einer Weile, da hat das Innenministerium irgendwann mal alle Asylbewerber einbestellt und gesagt, kommt doch mal vorbei, wir wollen eure Fingerabdrücke haben. Und wie das halt so ist, die hatten halt da irgendwie wenig Bock drauf. Und da gab es mehrere berichtete Fälle von Leuten, die halt wirklich ihre Fingerabdrücke komplett verbrannt haben auf einer Herdplatte, um halt nicht mehr erkennbar zu sein. Und das, also das muss echt übel wehtun. Geht auch ein bisschen einfacher, so viel körperliche oder Arbeit mit Händen oder halt gerade so Freestyle-Klettern ist da irgendwie eine richtig gute Idee, um halt Fingerabdrücke möglichst runter zu raspeln, dass sie halt nicht mehr gut erkannt werden. Oder man nimmt halt einfach den klassischen Sekundenkleber, ist ja jetzt auch wieder groß im Gespräch für andere Sachen. Allerdings, also wir haben das 2005 das erste Mal probiert, als der elektronische Reisepass in Deutschland eingeführt wurde, sind halt mit einer Person hingegangen, also wollten halt einen elektronischen Pass haben, ohne dass die Fingerabdrücke abgenommen werden, haben die Person halt vorher irgendwie die Finger mit Sekundenkleber eingerieben und tatsächlich gab es dann irgendwann den Pass mit, irgendwie hat keine Fingerabdrücke. Was ich richtig cool fand, ist, dass die Funktionalität anscheinend später dann irgendwie auch in die passenden richtigen Kreise gelangt ist und zum Beispiel am Hambi irgendwie die Baumbesetzer ihre Fingerabdrücke unsichtbar mit Sekundenkleber gemacht haben, sodass sie halt nicht mehr identifiziert werden könnten nach der Festnahme. Das zweite biometrische Verfahren ist die Iris-Erkennung. Die funktioniert entweder relativ close range oder wie da unten zu sehen ist, durchaus auch aus einer gewissen Entfernung. Die 30 Meter konnte ich jetzt nirgendwo verifizieren, aber es gibt auf jeden Fall Paper zu 40 Fuß, also so irgendwie 12, 13 Meter kann man Iris anscheinend relativ gut erkennen. Das Verfahren, wie die dann ausgewertet wird, ist relativ simpel, beziehungsweise halt erstmal die Aufnahme ist passiert im Infrarotbereich, einfach um dunkle Augen die Strukturen besser sichtbar zu machen. Dann wird halt das Bild von der Iris oder von den beiden Iriden einfach konzentrische Kreise genommen, um die Pupille und das Weiße von den Augen auszuschneiden. Und der extrahierte Donutring wird einfach aufgeklappt und dann in 8 Teile zerlegt. Und dann gibt es halt nach Dorkman den sogenannten Iris-Code, was halt irgendwie inzwischen alle Geräte benutzen. Wir haben 248 Bit der Iris-Code selber und 248 Bit die Maske, um halt Überlappungen von Augenlid und sowas festzuhalten und nicht zu benutzen für die spätere Erkennung. Merkt euch mal die Zahl 4096 Bit für später noch. Das kommt davon, wenn man... ein kurzer Hinweis, irgendwie auch hier wieder, wenn man die Erkennung verhindern will, gerade aus der Entfernung, entweder man guckt halt möglichst immer nach unten, da wo die Kameras nicht herkommen, auch eine gute Idee, wenn man Gesichtserkennungs über, also halt nicht erkannt werden will. Bei Iris ist halt relativ easy, man nimmt eine Sonnenbrille, man muss allerdings darauf aufpassen, dass es verschiedene Sonnenbrillentypen gibt, manche, die halt den IR-Bereich filtern und manche nicht. Das heißt, irgendwie, wenn man eine Sonnenbrille aufhat, die halt nicht im IR-Bereich gefiltert, kann man halt immer noch wunderbar die Iris erkennen. Von daher muss man da vorher mal gucken. Auch hier wieder, wenn man die Iris-Bilder nicht von dem Gerät runterkratzen kann, gibt es halt die Möglichkeit, die halt aufzunehmen aus einer gewissen Entfernung. Hier war das für auch wieder mit dem mit der Canon und einem 200 mm Objektiv aus 5 Meter hat man noch ein Iris mit 100 Pixel Durchmesser gehabt. Und das sind halt so die Größenordnungen, die man braucht, um nachher wirklich Leute zu erkennen. Wenn man halt nicht Fotos von Leuten machen kann, kann man halt irgendwie gerade für die hellen Augen, also wo halt das Infrarotbild relativ ähnlich dem Bild im sichtbaren Bereich ist, aus dem Internet nehmen. Oder da man halt richtig hohe Auflösung haben will, sucht man halt in dem Fall, wie auf der rechten Seite zu sehen, nach Wahlplakaten. Das ist eine richtig gute Quelle für hochauflösende Iris-Bilder. Dann lassen wir es einmal. Also die Iris, also man sieht auch das Template auf den Geräten sind halt irgendwie genau diese 4096 Bit, von denen ich vorhin geredet habe. Das heißt, man könnte aus diesen Daten halt irgendwie auch, wenn man die Iris-Bilder selber nicht drauf hat, eine Iris wieder reproduzieren, die dann auch funktionieren würde. Und hier zum Thema, wie man die Iris dann wirklich überwindet.
Das ist der Starbuck. Der Starbuck ist Geometrie-Hacker und der möchte gerne den Iris-Sensor vom neuen Samsung Galaxy S8 mitgeben. Wie könnte er das nur machen? Naja, der Sensor funktioniert mit einer Kamera, also macht der Starbuck einfach mal ein Foto von seinem Auge. Dazu hat er sich zwei Freunde eingeladen und die machen jetzt ein Foto von seinem Auge. Und weil der Sensor mit Infrarot arbeitet, machen wir das Foto im Infrarotmodus, nämlich im Nachtmodus der Kamera. Da ist auch schon der Starbuck. Guck, guck. Da haben wir ein Foto von seinem Auge. So, und das druckt der Starbuck sich jetzt aus mit dem Drucker von Samsung. Da ist auch schon der Ausdruck. Und jetzt geht der Starbuck damit ins Labor. Da ist der Starbuck auch schon in seinem Labor und der hat einen Samsung Galaxy S8. Jetzt muss er dem erstmal beibringen, seine eigene Iris zu erkennen. Und das tut er auch super. So, nochmal ausprobieren. Handy gelockt. Zack. Er kennt seine Augen. Alles gut. Jetzt nimmt der Starbuck sich eine Kontaktlinse. Und die Kontaktlinse legt er auf den Ausdruck von seinem Auge, damit das echter aussieht. Und da sehen wir auch schon das Handy. Und der Starbuck hält seine Attrappe dran und das Handy geht auf. Und damit ist der Drops gelutscht.
Ja, und genauso einfach, wie das da zu sehen ist. genauso einfach, wie das da zu sehen ist, hat das irgendwie auch hier funktioniert bei den Geräten. Aber da es halt irgendwie immer so ein bisschen komisch aussieht, wenn man bei so einer Kontrolle mit so einem Papier vor der Kamera hält, gibt es natürlich auch die offensichtliche Art und Weise, sowas zu hacken. Das heißt, man nimmt sich eine Kontaktlinse, wo das Irismuster drauf geprägt wird oder raufgedruckt wird und dann funktioniert das auch. Okay.
Ja, damit hatten wir dann eine ganze Menge über die Geräte gelernt, aber wir konnten noch nicht so viel über Afghanistan, vielleicht auch den Irak sagen. So, das war ja die ursprüngliche Motivation dieser Artikel bei The Intercept und das führte dazu, dass ich weiterhin gelegentlich bei eBay geschaut habe und für unglaubliche $68 plus Versand und Einfuhrabgaben konnte ich dann noch ein Gerät kaufen und das war dann nochmal deutlich spannender. Denn dieses Gerät, wir wussten ja inzwischen genau, wo wir gucken müssen, wurde zuletzt Mitte 2012 irgendwo zwischen Kabul und Kandahar genutzt. Auch hier wissen wir die genauen Koordinaten und vieles spricht dafür, dass das richtige Daten sind. Unter anderem gibt es Berichte über Truppenbewegungen, die sich in den Monaten und Jahren vor diesem Zeitpunkt hier ganz in der Nähe mit wenigen Kilometern Entfernung abspielen. Das heißt, sehr, sehr wahrscheinlich hatten wir wirklich ein Gerät, was zuletzt in Afghanistan genutzt wurde. Auch auf diesem Gerät war eine Biometrics-enabled Watchlist mit den von Snoopy schon vorgestellten vielen, vielen Eigenschaften, die da über Personen gespeichert werden können. Zu den sensibelsten gehören hier wahrscheinlich die Namen, Fotos, Fingerprint, Iris-Scan. Und zusätzlich war oft, nicht immer, auch ein Grund, warum dieses Datum, warum diese Daten erhoben wurden, aufgenommen. Zu einer vergleichbaren Datenbank im Irak sagten Angehöriger des US-Militärs, dass das gar nicht so gut ist. So eine Datenbank könnte, wenn sie in die falschen Hände gelangt, eine Abschussliste werden. Das sagte er bereits 2007 und ja, gute 15 Jahre später hatten wir dann ein Beispiel aus der Praxis. In dieser Datenbank, die wir gefunden haben, waren 2632 Personen erfasst mit 2300 Gesichtern, knapp 3000 Iris-Scans und über 24.000 Fingerabdrücken. Das heißt, für viele Personen waren tatsächlich 10 Finger erfasst worden. Aus Gründen wollen wir hier keine Fotos der betroffenen Personen zeigen. Wir hatten überlegt, eine Montage aus vielen Fotos zu zeigen. Auch davon haben wir Abstand genommen. Aber ich beschreibe euch jetzt einmal, wie zwei dieser Personen in dieser Datenbank aussehen. Beide Fotos sind frontal aufgenommen worden. Die erste Person ist ein Mann, Anfang 30, braune Augen, etwas zerzauste, gepflegte, dichte, mittellange schwarze Haare, neutraler Gesichtsausdruck, ernst, vielleicht müde. Glatte Haut, keine Falten, kurzer Vollbart, orangefarbener Overall. Im Hintergrund nacktes Mauerwerk, nicht verputzte große helle Steine. Die zweite Person, auch ein Mann, ist vielleicht Anfang 20, braune Augen, kürzere, braun, fast schwarze Haare, kurzer Oberlippen- und Kinnbart, sauberes, zerknittertes Hemd, oberste Knöpfe sind offen. Nicht glücklich, vielleicht Angst, jedenfalls Unwohlsein, zusammengepresste Lippen. Im Hintergrund eine holzvertäfelte Wand, Holzfurnier. Ja, hier sehen wir einen Datensatz aus dieser Datenbank oder ein, ja, wie der mittlere Datensatz in dieser Datenbank aussieht. Also Höhe und Gewicht waren beispielsweise angegeben, Augenfarbe, Haarfarbe, wann die Person geboren ist, wo sie geboren wurde, wann das Datum erfasst wurde und auch die früher erwähnte Target List ID, Question if encountered in diesem Fall, ist angegeben. Und dazu ein passendes Zitat aus dem Buch von Annie Jacobson. Und ja, diese Daten passen einfach zu all dem, was wir vorher über die Biometrics-Enabled Watchlist gelernt hatten. Insofern haben wir hier sehr wahrscheinlich wirklich eine echte Biometrics-Enabled Watchlist in der Hand. Bei etwa der Hälfte der Personen war eine afghanische Staatsangehörigkeit angegeben. Bei 125 Personen war der Irak angegeben. Bei 73 Personen standen zwei X'e, was interessant ist, denn an anderer Stelle war zu lesen, dass Daten, die beispielsweise Deutschland übermittelt, ohne Nationalität übermittelt werden sollen. Das hier könnten also vielleicht Daten sein, die Deutschland an die USA übermittelt hat. Die meisten Daten sind im Jahr 2011 gesammelt worden. Die ältesten Daten stammen aus dem Jahr 1998 und die Geburtsjahre der Personen zeigen, dass auch offenbar minderjährige Personen erfasst worden sind. Die Gründe, die für das Biometric Capture angegeben worden waren, halfen uns besser zu verstehen, was es mit dieser Datenbank auf sich hat, was da für Personen drinstecken. Wir haben dort zwei bekannte, inzwischen vermutlich verstorbene Terroristen drin gesehen. Es gab zwei Personen, wo man dann eine Telefonnummer anrufen sollte, wenn die Person angetroffen wird. Bei anderen Personen stand, dass sie Angehörige der Host Nation Military oder Host Nation Police waren. Genauso standen dort Dinge wie Higher Screening, ID Badge oder Base Access. Das heißt, aus dieser Datenbank geht für einige definitiv hervor, dass sie mit der westlichen Koalition zusammengearbeitet haben. Darüber hinaus gab es natürlich auch einige Personen, wo Gefangener vermerkt war. Wir haben daraufhin die Verantwortlichen für dieses, ja, man kann sagen, Desaster informiert, das US-Verteidigungsministerium, dann auch die Bundeswehr, weil das einfach eine für uns bekannte Nutzerin solcher Geräte war und den Hersteller HID Global, der Crossmatch irgendwann aufgekauft hatte. Und wir haben denen mitgeteilt, die Daten sind nicht verschlüsselt, es gibt ein sehr, sehr schwaches, gut dokumentiertes Standardpasswort. Die Folgen können schwerwiegend sein, nicht nur für die Menschen in Afghanistan, sondern es gibt auch Personen der US-Streitkräfte, deren Daten offenbar in diesen Geräten stecken. Und der beste Punkt, weitere Geräte werden jetzt gerade online angeboten. Das US-Verteidigungsministerium hat sich freundlich bedankt und gesagt, der Hersteller ist zuständig. Die Bundeswehr hat gesagt, vielen Dank, die Meldung ist eingegangen. Und der Hersteller selbst hat gar nichts gesagt. Es herrscht also eine starke Gleichgültigkeit bei den verschiedenen Verantwortlichen. 2,5 Monate nach meiner Meldung konnte ich immer noch ein Gerät online ersteigern. Das, was hier vorne steht, das war nach einer Woche schon hier. Und jetzt gerade, ich habe vor dem Vortrag gerade mal geguckt, werden immer noch 5 Geräte bei eBay angeboten. Und dazu passt überhaupt nicht, dass das Verteidigungsministerium über die New York Times uns jetzt bittet, die Geräte, die wir haben, doch mal denen zu schicken. Sie sollten sich erst einmal vielleicht auch um diese Geräte kümmern, die jede Person nach wie vor online kaufen kann. Auch in Bezug auf die Bundeswehr gibt es noch einige Fragen. Analog könnte man jedes andere Militär fragen, das diese Geräte genutzt hat. Uns interessiert, ob die Daten, die im Rahmen dieses ISAF-Mandats gesammelt wurden, tatsächlich gelöscht wurden. Wie ging die Bundeswehr mit dem Risiko um, dass diese Biometriedatenbank zu einer Abschussliste werden könnte? Wurden Ortskräfte über das Risiko einer biometrischen Erfassung aufgeklärt? Und wie funktionierte das Erfassen allgemein? Also wenn das KSK mit diesen Geräten rumgelaufen ist, war dann die Standardeinstellung Terrorist oder wie funktionierte das? Das würde uns doch sehr interessieren. Wer sich mit diesem Thema nun weiter beschäftigen möchte, dem seien die Dokumente bei WikiLeaks nahegelegt, sowie diese 3 Bücher. Das Buch ganz rechts, das Handbuch, das Commander's Guide to Biometrics in Afghanistan, ist als PDF frei zum Download verfügbar. Die beiden Bücher in der Mitte sind einfach sehr interessant zu lesen, weil sie zum Teil am Beispiel einer Einheit in Afghanistan zeigen, wie mit diesen Geräten ganz praktisch gearbeitet wurde. In der Zukunft könnte man sich noch mit den entfernten Datenbanken beschäftigen oder damit, was es mit den SIM-Card-Slots, mit dem Mobilfunk bei diesen Geräten auf sich hat. Es gibt Hinweise, dass Outlook, E-Mails und bestimmte Private Keys auf diesen Geräten eine Rolle spielen. Also da ist sicherlich noch mehr zu holen. Und HID Global hat weiterhin einen Seek im Angebot, den Seek Avenger. Auch dieses Gerät möchte man sich vielleicht mal anschauen. Abschließend bleibt zu sagen, dass wir viel zu viele hochsensible biometrische Daten einfach auf eBay ersteigern konnten. Die Daten sind völlig ungeschützt. Das ist ein Problem des einzelnen Geräts, aber auch jeder biometrischen Datenbank, die irgendwo existiert. Denn irgendwann gehen solche Daten einfach verloren. Wir können unser Gesicht nicht ändern. Wir sollten solche Daten gar nicht erst sammeln. Das Risiko war allen Verantwortlichen bekannt und das zeugt von einem mangelnden Risikobewusstsein für diese Hochrisikotechnologie bei Herstellern und beteiligten Militärs. Abschließend nochmal, es ist grundsätzlich immer eine schlechte Idee, biometrische Daten in großen Mengen zentral zu sammeln.
Ja, Carsten, danke für euren Talk. Das war auch richtig cool, dass ihr vorbeigekommen seid dafür. War auch relativ lustig, wie wir das dabei kennengelernt haben, dass die jetzt hier gerne Vortrag halten sollten. Das war im Wesentlichen, ja, wir wollen einen Talk bei euch haben, aber wir können euch noch nicht sagen, warum. Aber es sind ja so drei vertrauenswürdige Gesichter. Gibt es denn Fragen?
Ja, ich fand besonders den Slide, wo Identity Dominance drauf stand, irgendwie bezeichnend und sehr prägnant, weil dieser Kampf um die Identitäten ist ja zwar auch vielleicht in Afghanistan, aber vielleicht auch aus europäischer Brille etwas, was immer mehr gewünscht wird. Jetzt wäre meine Frage, habt ihr im Zuge eurer Recherchen herausgefunden, ob vielleicht einzelne Akteure innerhalb von Europa auch, ich sag mal, für die Grenzerfassung oder für Flüchtende solche Systeme schon in Pilotierung hat?
Einzelne Hersteller sind im Kontext dieser Grenzerfassung aufgefallen. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob HID Global da eine Rolle spielt, aber die haben, meine ich, auch ein Büro in Jena. Warum also nicht?
Da waren noch mindestens zwei weitere Fragen.
Kleine blöde Frage. Die Tatsache, dass diese Geräte jetzt veräußert werden, ist das ein Anzeichen für einen Technologiewechsel? Also die bloße Tatsache, dass sie die verkaufen, heißt das, dass sie inzwischen was völlig anderes einsetzen produktiv?
Es gibt einige Berichte darüber, dass vor allem das US-Militär seine Biometrie-Strategie updatet und da, ich glaube, 50 Millionen reinsteckt. Insofern hat dann sicherlich schon ein Generationenwechsel stattgefunden.
Also ich glaube, die brauchen auch einfach nicht mehr ganz so viele Geräte, jetzt wo sie sich halt überall zurückziehen.
Ich glaube, da war noch eine Frage.
Wer stand denn als Absender auf den Paketen der Geräte?
Das waren verschiedene Hökerer, die nicht besonders auffällig waren. So, die haben allgemein alte Elektronik verhökert.
Da vorne hätten wir noch eine Frage.
Wurden die denn direkt aus Afghanistan verschickt oder aus welchen Orten?
Alle Geräte kamen aus den USA.
Also ist natürlich, die Frage ist natürlich offen, wie die Geräte aus der Militärhand zu diesen Personen gekommen sind, die sie dann halt irgendwie ohne die Daten zu wipen einfach weiter verticken.
Komm. Ja, für euch könnte es sein, dass das Kabel ein bisschen kurz wird.
Habt ihr euch mal das Uploaden angeschaut der Daten? Also wie die Daten zentral gespeichert werden und den Client, wie das Uploaden funktioniert?
Da kam gerade die erste Hälfte nicht an. Nochmal bitte.
Habt ihr euch das Uploaden angeschaut der biometrischen Daten, respektive auch den Download, wie das funktioniert? Sind das Datenbanken, die in irgendwelchen Rechenzentren in Afghanistan gelaufen sind? Oder waren das irgendwelche Systeme, zentrale Datenbanken in den USA zum Beispiel?
Das sind zentrale Datenbanken in den USA und wir haben uns das aus Gründen nicht näher angeschaut.
Wer sich vielleicht an den einen Screenshot erinnert, da waren .mil-Adressen hinterlegt, in die das hochgeladen werden sollten und da wollten wir jetzt nicht zu sehr drin rumpulen.
Wobei aus diesem Commander's Guide hervorgeht, dass zumindest die eine Domain nur aus zwei Militärnetzen der Amerikaner erreichbar ist.
Eine weitere Frage.
Gibt es Hinweise darauf, dass diese Geräte von den Gegnern der USA entwendet wurden?
Da können wir nichts zu sagen.
Jetzt haben wir noch eine weitere Frage. Ja.
Also ich will mich auf jeden Fall auch bei euch bedanken. Ich finde es richtig cool, dass ihr irgendwie diese Veranstaltung hier auf die Beine gestellt habt.
Gerne, gerne.
Ja, ich nutze die Gelegenheit auch einmal Danke zu sagen. Wir drei sind nur die drei, die das vorstellen. Es waren noch zwei oder drei weitere Personen beteiligt, unter anderem MD. Und ja, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und die das möglich gemacht haben. Mhm.